Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Christine Rooskopf. Ich bin euer Host hier bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Ab jetzt bekommt ihr hier alle zwei Wochen Antworten zu den wichtigsten Gesundheitsfragen, die sich Eltern von Grundschulkindern stellen. Vielleicht kennt ihr mich schon aus dem Kinderpodcast Flipsi findet's raus. Der ist auch von der AOK Rheinland-Hamburg und bereits seit über einem Jahr sehr erfolgreich. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir ab sofort zu jeder Flipsi-Folge eine passende Podcast-Folge für euch Eltern anbieten. Hier spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über Fragen zur körperlichen und psychischen Entwicklung eurer Kinder. Ihr erfahrt, wie ihr sie am besten unterstützt und für ein gesundes Heranwachsen sorgt. Los geht's! Wir starten mit einem super wichtigen Thema, mit ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Kinder mit ADHS, die verarbeiten Reize im Gehirn ein bisschen anders als Kinder ohne ADHS. Zu den typischen Symptomen zählen eine geringere Konzentrationsspanne, eine stärkere Impulsivität und gegebenenfalls auch mehr Aktivität. Aber das Tückische ist, nicht immer treten alle drei Symptome gleichzeitig auf und das macht es dann manchmal auch so schwer, ADHS richtig zu erkennen. Woran ihr ADHS erkennt, wie eine Diagnose abläuft und was ihr nach einer gesicherten Diagnose für euer Kind oder für Kinder in eurem Umfeld tun könnt, das erfahren wir heute von Dr. Daniel Illy. Daniel ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er hat also schon viele ADHS-Diagnosen gestellt. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, will ich euch noch Edis vorstellen. Denn jede Folge von Kleine Körper, große Fragen ist ja eine Ergänzung zum Kinderpodcast, in dem sich Flipsi auf Expedition durch den Körper macht. Im Kinderpodcast stellt immer ein Kind die Fragen, die geklärt werden sollen. Und zu ADHS hat Edis die Fragen gestellt.
Hallo Flipsi, ich bin der Edis, bin 9 Jahre alt und komme aus Wien. Ich nutze die Gelegenheit und frage einfach mal ein paar Fragen, weil ich einen Freund und einen in der Schule habe, die ADHS haben. Der in der Schule, bei ihm sind so Gefühlsschwankungen von richtig fröhlich und richtig kribbelig auf richtig traurig und richtig schlapp und das immer wieder nacheinander. Wie beeinflusst ADHS die Gefühle, fühlen die anders? Haben sie andere Gefühle oder irgendwie sowas in der Art?
Fühlen Kinder mit ADHS anders? Eine spannende Frage, die ich direkt weitergebe an meinen heutigen Gast, Dr. Daniel Illy. Hallo Daniel.
Hallo Tine, grüß dich.
Du hast ja mit Kindern zu tun, die ADHS haben. Und wie beschreiben sie dir ihre Gefühle?
Also viele meiner Patienten beschreiben mir sehr intensive Gefühle, dass sie dann zum Beispiel sehr wütend werden oder auch sehr traurig, wenn sie zum Beispiel den Eindruck haben, dass man nur auf das schaut, was sie nicht so gut können. Die Frage finde ich wirklich sehr spannend, vor allem aufgrund des Alters des Fragenstellenden. Und finde ich gut, dass er sich da solche Gedanken macht. Und man kann vielleicht sagen, sie fühlen nicht anders, aber sie fühlen vielleicht intensiver an ein paar Stellen.
Wir wissen ja auch, dass es oft ein ziemlich langer Weg ist bis zur Diagnose. In welchem Alter macht sich ADHS denn eigentlich so bemerkbar? Also was sind so die ersten Anzeichen, bei denen Eltern vielleicht mal genauer hinschauen sollten?
Ja, auch da haben wir sozusagen einen großen Schritt unternommen als Gesellschaft. Also wenn man an meine Schulzeit zurückdenkt, ich war in den 90er Jahren in der Schule, dann gab es die Diagnose eigentlich noch gar nicht, beziehungsweise die Kinder gab es natürlich schon, aber sie wurde halt nicht gestellt. Mhm. Und wir haben also erst einen relativ kurzen Zeitraum, wo wir da jetzt hingucken. Und wie das immer so ist, dann schwingt das auch manchmal um, dass man dann vielleicht zu oft denkt, dass es ADHS ist. Also ich kriege dann manchmal auch schon Vorschulkinder vorgestellt. Und man kann bei manchen sehr schweren Verläufen auch schon im Vorschulalter die Diagnose stellen. Aber in der Regel ist es wirklich so mit Schuleintritt, erste, zweite Klasse, das ist so der typische Moment, wo das ADHS dann deutlich wird.
Und was sind so die ersten Anzeichen?
Also vor allem durch die geänderten Bedingungen, wenn man das jetzt mal mit dem Kindergarten oder der Kita vergleicht, dass dann plötzlich von dem Kind erwartet wird, zum Beispiel still sitzen zu bleiben über einen längeren Zeitraum oder sich eben auf eine Tafel oder sowas konzentrieren zu können. Mhm. Und solche Kinder fallen dann häufig auf, dass sie den Unterricht stören, herumlaufen, dazwischenreden, leider dann oft auch sehr negative Erfahrungen sammeln und je nach Lehrkraft eben dann auch mehr oder weniger darauf hingewiesen werden. Und genau da komme ich dann häufig ins Spiel.
Mhm. Als erstes fällt dann auf, dass man sich nicht so gut konzentrieren kann, ja.
Ja, wobei ich würde sagen, die Hyperaktivität ist oft das, was noch am ehesten auffällt, ne? Weil das natürlich auch in der Klasse dann häufig stört, ne? Wenn man nicht sitzen bleibt, sondern herumläuft. Mhm. Die Konzentration fällt meist in Hausaufgabensituationen auf, ne? Dann ist auch ganz wichtig, die Eltern natürlich im Boot zu haben. In der Regel ist es vor allem dieses, der stört, der kann nicht sitzen bleiben. Das sind häufig so die ersten Hinweise.
Mhm. Und gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs mit ADHS?
Ja, und das ist eigentlich ein großes Problem, was sich schon ganz gut zeigt an dem, wie ich gerade die Symptome geschildert habe. Denn es gibt beim Mädchen die Tatsache, dass die häufiger auch ohne Hyperaktivität sozusagen ihr ADS in dem Fall dann haben. Mhm. Also da fehlt dieses Herumlaufen, ne? Und dieses Stören auch. Das führt dann dazu, dass wir einen deutlichen Überschuss bei Jungs haben. Vor allem im Grundschulalter ist das so. Aber es liegt vor allem daran, dass man nicht so genau auf die Mädchen schaut, ne? Weil die ja eben vielleicht nicht so stören wie die Jungen und eher mit ihrer Konzentrationsspanne ein Problem haben. Und das wird dann oft fehlgedeutet als Träumen, ne? Desinteresse am Unterricht, mhm. aber ist im Prinzip genau dasselbe wie bei den Jungen auch.
Und wie stellt man das dann bei den Mädchen fest? Also wenn die so ein bisschen in sich gekehrt sind, ist es ja gar nicht so einfach, oder?
Ja, das ist wirklich oft ein Problem. Und hier vielleicht so als Tipp für die Eltern, die uns jetzt zuhören, auch wenn das Kind in der Ganztagsschule vielleicht eine Hausaufgabenbetreuung hat und man gar nicht so sehr diese Lernsituation begleitet, würde ich empfehlen, das zumindest ab und zu doch zu begleiten, ne? Weil man selbst ja den besten Eindruck von seinem Kind gewinnt und das dann oft relativ offensichtlich auch ist. Also zum Beispiel beim Lernen von Vokabeln, beim Texterfassen, dass die Aufmerksamkeit immer wieder abdriftet, ne? Dass alles andere im Zimmer spannender ist als das Buch, was vor einem liegt. Mhm. Das ist natürlich ein Stück weit auch ganz normal in dem Alter, ne? Da ja. ist die große Schwierigkeit, Normalität auch abzugrenzen. Aber wie gesagt, die Lehrerin wird bei den Mädchen, die jetzt keine Hyperaktivität haben, es gibt auch welche mit Hyperaktivität, aber bei denen, wo sie fehlt, werden jetzt Eltern eher keinen Anruf von der Lehrerin bekommen oder vom Lehrer, dass das Mädchen den Unterricht stört. Mhm. Und umso wichtiger ist es dann, diese Konzentrationskomponente eben so weit es als Laie möglich ist, mitzuerfassen.
Und wenn Eltern dann den Verdacht haben, ja, könnte vielleicht ADHS sein, wie geht's dann weiter?
Also in der Regel ist die erste Anlaufstelle die Kinderärztin oder der Kinderarzt. Es gibt da wirklich auch sehr fitte KollegInnen, die ja auch schon teilweise dann ein bisschen Diagnostik machen. Ich würde trotzdem empfehlen, dass man immer zu den Fachärztinnen überweist, also zu den Kinder- und JugendpsychiaterInnen. Und das macht der Kinderarzt dann durch eine Überweisung. Und dann kann man sich zum Beispiel in einer Ambulanz, die an der Klinik oder bei einem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater oder Psychiaterin vorstellen und bekommt dort einen sogenannten Neuvorstellungstermin, wo man erstmal hingeht, ne, natürlich mit dem Kind. Mhm. Und in diesem ersten Gespräch wird erstmal die Anamnese erhoben. Da macht man sich so einen ersten Eindruck. Und wenn sich dann der Verdacht erhärtet, schließen sich eben noch gewisse Testverfahren auch an.
Und ja, wie sehen diese Testverfahren aus? Also wie läuft eine Diagnose ab?
Also in der Regel habe ich jetzt natürlich mit meiner entsprechenden Erfahrung schon im Erstgespräch so einen ersten Eindruck, ne? Und kann den Eltern da auch schon ein bisschen sagen, wo ich denke, wo die Reise hingeht. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, das Ganze auch objektiv zu machen, soweit das eben geht. Und das heißt, wir geben erstmal Fragebögen mit, standardisierte Fragebögen für die Eltern, aber auch für die Lehrer. Da ist es mir auch immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass man die Lehrer mit einbeziehen sollte. Da gibt es manchmal dann so Vorbehalte, ne, dass das Kind dann einen Ruf weg hätte oder stigmatisiert ist und so weiter. Mhm. Aber erstens können wir die Diagnose nur stellen, indem wir auch den schulischen Aspekt erfassen. Und wenn sich dann die Diagnose erhärtet, ist es ja ganz wichtig, auch in der Schule anzusetzen. Und da arbeite ich dann oft mit Eltern dran, eben dieses Stigmatisierende auch abzubauen, vielleicht auch mit Lehrern mal in den Austausch zu gehen. Und diese Fragebögen sind also ein ganz wichtiger Teil. In den Praxen oder in den Kliniken selber werden dann noch verschiedene Testverfahren gemacht. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, da kann man natürlich ewig drüber reden, aber ganz grob gesagt ist es ein IQ-Test, dass man guckt, ne, ob da einfach andere Gründe für ein Lerndefizit vielleicht auch vorliegen. Es gibt noch Tests, die zum Beispiel am Computer das Konzentrationsvermögen testen, die sind aber alle eher ergänzend auch, muss man sagen. Und wenn dann alles vorhanden ist, also vor allem die Fragebögen, die Testverfahren, die man gemacht hat, der IQ-Test, dann wertet man das aus und bespricht dann die Diagnose mit den Eltern und natürlich auch direkt mit dem Kind.
Das Robert-Koch-Institut, das hat eine Studie gemacht zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Und demnach haben 4,4% der 3- bis 17-jährigen Kinder in Deutschland eine ADHS-Diagnose erhalten. Das sind ja schon ganz schön viele. Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, genau. Also es ist ein sehr häufiges Störungsbild. Und wenn ich jetzt so in meinen Arbeitsalltag, in meiner Ambulanz zum Beispiel gucke, auch mit Abstand die am häufigsten vergebene Diagnose. Und zwar wirklich weit vorne weg. Und ich sagte ja schon, das ist eigentlich gut, ne, weil ich erinnere mich selber noch an Mitschüler, wo ich das jetzt rückwirkend denen gerne vergeben hätte in meiner Schulzeit und das hätte denen sicher geholfen, leichter durch die Schule zu kommen. Insofern ist es total gut, dass wir da hingucken. Und je nach Alter, da finde ich jetzt die Range, die du genannt hast, so ein bisschen sehr weit gefasst natürlich. Also wenn wir vor allem ins Grundschulalter gucken, ist das in manchen Klassen teilweise über 5 bis teilweise 10%, ne, der Kinder, die da betroffen sind. Ich hatte ja schon gesagt, bei den noch Jüngeren ist es eher schwierig, die Diagnose zu vergeben. Bei den Älteren lässt dann auch bei manchen ja wieder nach, ne? Also vor allem die Grundschulzeit ist da ganz entscheidend. Also sprich die Zielgruppe der Kinder von den Eltern, die uns jetzt gerade zuhören.
Und nimmt die Zahl der Kinder mit ADHS zu oder werden nur mehr Diagnosen gestellt?
Ja, das ist eine gute Frage. Du hast schon gemerkt, ich habe versucht, so ein bisschen elegant herumzuschiffen. Das ist bei allen psychischen Erkrankungen so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also natürlich ist es total gut, dass wir endlich anfangen, über psychische Erkrankungen zu reden und sich zum Beispiel auch niemand für eine Depression und so weiter schämen muss. Oder dass wir beginnen zu merken, oh, da gibt's ja eine Erkrankung namens Autismus, ne? Und wie das dann immer so ist, nimmt dann die Häufigkeit der Diagnosen auch zu. Und wenn man dann da aber ein bisschen Forschung betreibt, merkt man, nee, eigentlich liegt das vor allem daran, dass wir eben viel besser hingucken. Ne? Was das Thema ADHS angeht, wenn wir jetzt zum Beispiel Medienkonsum oder sonst was da rein spielen, da gibt es einfach nicht die sogenannten monokausalen Ursachen. Ne? Also es ist nicht die eine Ursache, die jetzt für den Anstieg von ADHS sorgt, sondern der größte Teil, bis auf wenige Ausnahmen, ist wirklich eine bessere Diagnostik, die wir machen.
An dieser Stelle passt auch eine weitere Frage, die uns Edis im Kinderpodcast Flipsi findet's rausgestellt hat.
Warum bekommen manche Kinder ADHS und manche nicht?
Ja, spannende Frage. Daniel, warum haben manche Kinder ADHS und manche nicht? Also was weiß man über die Ursachen?
Ja, da muss ich dir sagen, wir wissen auf jeden Fall noch nicht 100%. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu körperlichen Erkrankungen. Was wir wissen ist, dass es vor allem eine hohe genetische Komponente gibt. Also sprich, ADHS wird vor allem vererbt. Und da mache ich auch immer ganz schöne Erfahrungen. Ich bin ja zusätzlich auch noch Erwachsenenpsychiater und gucke so ein bisschen ja auch auf die Eltern. Wenn die dann bei der Diagnosefeststellung merken, huch, das habe ich ja auch gehabt in der Schulzeit, ne? Oder oh, da erkenne ich mich wieder. Das heißt, man hat häufig eine gewisse Häufung in Familien von ADHS-Diagnosen. Was da genau zugrunde liegt, ist sehr komplex. Da würde ich jetzt vielleicht vereinfacht mal sagen, es gibt gewisse Hirngebiete, die da eine Rolle spielen. Und grundsätzlich kommt es zu einem Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn. Haben wir auch sehr schön in der Flipsi-Folge versucht, kindgerecht zu erklären. Da spielt ja vor allem das Dopamin zum Beispiel eine Rolle. Ja. An der Stelle setzen ja dann zum Beispiel auch die Medikamente an. Und das sorgt eben dafür, dass ADHS entsteht.
Okay, ich würde es aber doch gerne noch ein bisschen genauer wissen. Erklär doch mal, was genau passiert denn da im Gehirn, wenn man ADHS hat?
Also unser Gehirn kommuniziert ja über sogenannte Synapsen. Das muss einfach so sein, weil wenn alles elektrisch weitergeleitet wird, hätten wir einen riesig großen Kopf. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, wir verschalten, wie wir das auch beim Computer kennen. Und was da vor allem passiert ist, dass es im Gehirn gewisse sogenannte Kerngebiete gibt. Das ist einfach eine Ansammlung von Nervenzellen, die ganz spezifische Aufgaben haben. Beim ADHS betroffen sind zum Beispiel das Belohnungszentrum oder der Bereich im Gehirn, der hinter unserer Stirn ist, der zum Beispiel auch für Impulsivität dann eine Rolle spielt. Und diese Übertragung, die nicht elektrisch, sondern in dem Fall über Botenstoffe dann stattfindet, in den einzelnen Synapsen ist gestört. Also da spielt vor allem das Dopamin eine große Rolle, was wir ja auch so ein bisschen als Belohnungshormon kennen vielleicht im allgemeinen Sprachgebrauch. Mhm, ja. Noradrenalin, und sind eben vor allem verschiedene Regelkreise, die da eine große Rolle spielen, die eben anders funktionieren, als es bei Nichtbetroffenen der Fall ist.
Okay, also die genetische Komponente spielt schon mal eine große Rolle. Was weiß man über andere Ursachen?
Andere Ursachen werden noch erforscht, aber wo ich absolut darauf hinweisen möchte, ist, und da ist die Datenlage auch sehr, sehr gut, dass das Rauchen, insbesondere in der Schwangerschaft, aber auch danach, das Passivrauchen von Kindern auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Risikofaktor ist. Mhm. Das heißt, da sollte man nach Möglichkeit vollständig drauf verzichten oder, wenn es unbedingt sein muss, eben auf keinen Fall in der Wohnung rauchen.
Mhm. Und verstärkt sich so eine ADHS, wenn sie nicht erkannt und nicht behandelt wird eigentlich?
Ja, vor allem verstärken sich die Folgen, die aus der nicht behandelten ADHS entstehen. Also das ist im Grundschulalter dann vielleicht die Frustration über das teilweise Scheitern in der Schule oder einfach die erschwerten Lernbedingungen. Schule macht einfach nicht so viel Spaß. Und wenn wir dann Richtung Jugendalter gehen, haben wir zum Beispiel so Sachen wie eine sogenannte Selbstmedikation, zum Beispiel mit Cannabis, dass Betroffene dann zum Beispiel zu Drogen greifen, um sich einfach abschalten zu können. Mhm. Und dann können eben zum Beispiel auch Süchte entstehen.
Dann lass uns doch mal an der Stelle über Therapiemöglichkeiten sprechen. Was kann man denn tun bei ADHS?
Ja, die gute Nachricht ist, man kann echt eine ganze Menge tun. Und ich setze auch immer zuerst in der Schule an und bei den sogenannten nicht-medikamentösen Maßnahmen. Mhm. Ja, also es ist ganz wichtig zu sagen, da kommen wir gleich noch zu, es gibt ja auch viele Vorbehalte gegenüber einer Medikation. Und die Medikation ist nur eine der Säulen. Eine wichtige Säule, aber nur eine der Säulen. Und Säule 1 wäre erstmal, man spricht mit der Schule. Man kann zum Beispiel einen Nachteilsausgleich erwirken. Dann haben Betroffene einfach mehr Zeit für Klassenarbeiten zum Beispiel. Man kann die Lernbedingungen verbessern, dass man zum Beispiel nicht aus dem Fenster gucken kann, dass man nicht neben einem anderen sehr unruhigen Kind sitzt. Und häufig führen diese Maßnahmen schon zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik.
Mhm.
Das wäre also das, was Eltern dann mit den Lehrern besprechen. Die zweite Säule ist das, was Therapie leisten kann. Also zum Beispiel kann man in der Psychotherapie lernen, sich dann doch besser zu priorisieren, sich zum Beispiel eine Liste zu machen, die sogenannte Aufschieberitis, die Prokrastination zu vermeiden, dass man die Sachen eben nicht auf den letzten Drücker macht.
Mhm.
Oder auch einfach darüber sprechen, was einen traurig macht, dass man zum Beispiel eine gewisse Rolle zugeschrieben bekommt, obwohl man die ja gar nicht haben möchte, als Störenfried zum Beispiel. Und da zum Beispiel spielt auch Ergotherapie noch eine Rolle, konzentrationsfördernde Sachen, die man machen kann. Da gibt's wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und die dritte Säule dann ist die der medikamentösen Behandlung. Die kommt immer dann ins Spiel bei sehr schweren Verläufen. Also einfach, wenn nicht zu erwarten ist, dass die anderen beiden Säulen das erstmal tragen. Also wenn zum Beispiel ein Kind überhaupt nicht in der Lage wäre, Therapie zu machen. Ja, oder wenn sich die Maßnahmen nicht gut umsetzen lassen. Die dritte Säule soll aber nicht die ersten beiden ersetzen.
Daniel, du hast ja eben auch gesagt, viele Eltern haben Vorbehalte oder nicht so ein gutes Gefühl, wenn es um Medikamente wie Ritalin geht. Mit welchen Bedenken, kommen die zu dir?
Ja, das stimmt. Und das ist oft auch schwierig, dann den Kindern eine richtige Behandlung zugutekommen zu lassen. Also ich nehme mir immer sehr viel Zeit für die Sorgen der Eltern. Das ist häufig so gefährliches Halbwissen, ne, was irgendwie im Internet aufgeschnappt wurde. Manchmal ist es auch das Nicht-Wahrhaben-Wollen einer eigenen Symptomatik, ne, oder die Sorge, diese Stimulantien wie Ritalin zum Beispiel, fallen ja unter das Betäubungsmittelgesetz, dass man dann denkt, dass Kinder davon abhängig werden. Ne? Und das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte ja gerade schon gesagt, man verhindert damit, gibt's auch tolle Studien drüber, die Selbstmedikation und den Weg zum Beispiel Richtung Cannabisabhängigkeit, die ein unbehandelter ADHS-Patient vielleicht einschlagen könnte. Ne? Natürlich tun das nicht alle, da muss man jetzt auch nicht überdramatisieren, aber es ist zumindest ein Thema. Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und fragt, was haben denn Eltern da für Vorstellungen von? Ne? Dann kommen zum Beispiel Sachen, ja, die Medikamente machen einen müde oder sowas. Ne? Das Gegenteil ist der Fall, die machen einen ja wach. Ne? Man hat da irgendwie noch so ein Bild von einer Psychiatrie, die gar nicht der modernen Psychiatrie entspricht. Ja, und deswegen weise ich immer darauf hin, dass diese Medikamente eine erstaunlich hohe Anspruchrate haben. Also über 90% der Patienten mit ADHS profitieren von der Medikation. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit sowas wie Blutdruckmedikamenten oder so, ne, da sind die deutlich schlechter im 60%-Bereich. Und die werden ja völlig bedenkenlos genommen, ne, von den meisten Menschen und nicht so kritisch hinterfragt, ja. Und das Schöne ist auch, dass diese Medikamente eben sehr schnell wirken. Also die Stimulantien wirken ab dem ersten Einnahmezeitpunkt. Und Kinder können dann einfach für 2 Wochen mal die Erfahrung machen, wie es ist, mit ausreichender Konzentration im Kopf in der Schule zu sitzen. Und ich habe viele, die dann sagen, wow, das fühlt sich jetzt wirklich super an. Ne? Jetzt macht mir Schule plötzlich Spaß. Ja. Man muss die natürlich trotzdem kritisch verschreiben. Ne? Also ich hatte ja schon gesagt, das soll kein Alleinweg sein. Die anderen Säulen sind weiter wichtig. Ich lasse sie immer mal wieder weg, um auch den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich ohne zu erleben. Man muss natürlich die Begleituntersuchung, das ist vor allem, dass man aufs Gewicht guckt, weil die leider ein bisschen appetitlos machen, diese Medikamente, dass die Patienten nicht abnehmen, dass sie keine Ticks entwickeln. Ne? Also man muss da einfach gut kontrollieren, so dass man wirklich, das vergessen dann zum Beispiel auch manche Kinderärzte, dass man alle 3 Monate spätestens das Kind wiegt und misst, ne, um zu gucken, ob es zum Beispiel abgenommen hat. Und deswegen gehört so eine Therapie aus meiner Sicht dann auch in die Hände von Fachleuten. Meine Kollegen und ich gucken da, glaube ich, ganz gut hin. Und dann muss sich keiner Sorgen machen, dass Patienten Medikamente bekommen, die ihnen nicht gut tun, ja.
Ja, und spannend fand ich auch den Tipp von dir, dass man eben verhaltenstherapeutisch viel machen kann, aber auch, indem man sich den Alltag anguckt und vielleicht nochmal neu strukturiert. An dieser Stelle eine Empfehlung. Die AOK hat mit Expertinnen und Experten den ADHS-Elterntrainer entwickelt. Das ist ein kostenloses Online-Angebot für Eltern von Kindern mit ADHS. Ihr findet dort kurze Videos mit Tipps, wie ihr gemeinsam mit eurem Kind besser durch schwierige Alltagssituationen kommt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Daniel, lass uns mal über den Familienalltag sprechen. Der kann ja schon ganz schön herausfordernd sein. Was rätst du Eltern, wenn die ADHS den Familienalltag stark belastet?
Also so ein ADHS kann natürlich die Familiendynamik ordentlich durcheinander wirbeln. Erst recht, wenn vielleicht die Eltern selber auch da eine kurze Zündschnur haben, ne? Und ich empfehle auf jeden Fall immer, dass man mit Verständnis auf die Kinder zugeht, ne? Also das ist natürlich oft schwer, aber dieses Verweigern oder impulsiv sein oder einfach nicht lernen wollen ist eben vielfach kein Ausdruck eines freien Willens, ne? Also das Kind oder der Jugendliche denkt sich das ja jetzt nicht aus, ne? Sondern der kann einfach nicht mehr, das Gehirn kann nicht mehr, ne? Vor allem bei den nicht medizierten Patienten ist das dann oft ein Thema. Und leider ist ja auch so, dass häufig am Nachmittag dann die Medikation nicht mehr wirkt. Ne? So sind die ja auch entsprechend gebaut. Ja? Die sollen ja auch überwiegend in der Schulzeit wirken. Aber das sorgt natürlich dafür, dass insbesondere dann nachmittags Hausaufgabenbegleitung und sowas oft sehr schwierig wird für die Eltern.
Dann kann es auch mal knallen wahrscheinlich, ne? Streit in der Familie mit
Genau, dann knallt es häufiger mal, da gibt es häufiger mal Streit. Man kann eine ganze Menge machen. Also ich habe mir das Elterntraining der AOK auch angeschaut, kann ich wirklich uneingeschränkt auch empfehlen. Hilfreich ist es auch zum Beispiel mit anderen Eltern in Kontakt zu gehen. Es gibt ganz tolle Selbsthilfegruppen zu dem Thema, wo man einfach mit ebenfalls betroffenen Eltern sprechen kann. Ne? Was hat denn bei euch geklappt? Es gibt tolle Beratungsangebote bei den Jugendämtern, Erziehungs- und Familienberatungen. Es gibt Familienhilfen, wenn man da noch mehr Unterstützung braucht. Wenn die Kinder eine Psychotherapie machen, sind begleitende Elterngespräche auch ganz wichtig. Also man kann das Problem in Anführungszeichen oder die Herausforderung ADHS, nennen wir es mal besser so, am besten gemeinsam als Familie sich stellen.
Ja, das ist eine gute Idee. Und du hast es auch gerade gesagt, wir haben jetzt relativ viel so über die Probleme und die in Anführungsstrichen negativen Folgen gesprochen. Aber muss man ja auch mal sagen, Kinder mit ADHS, die haben auch echte Stärken, ne?
Ja, absolut. Und da arbeite ich auch mit den Eltern meiner Patienten darauf hin, diese Stärken auch wahrzunehmen. Ja, also das sind häufig sehr kreative Kinder. Das sind Kinder, die auch, wenn sie was sehr leidenschaftlich machen, das mit einer sehr großen Leidenschaft auch verfolgen können. Und das sollte man unbedingt auch fördern und auch wahrnehmen.
Und Verständnis schaffen, ne?
Genau, indem man halt einfach signalisiert, ja, ich mag dich so, wie du bist. Ich finde dich richtig toll. Ich mag, dass du so kreativ bist. Aber ja, du bist nun mal auch leider noch schulpflichtig, ne? Und willst ja auch einen Schulabschluss machen. Und dazu gehört nun mal auch das Lernen. Und dann lass uns doch mal überlegen, wie wir die Situation Lernen für dich verbessern können. Wo kann ich als Elternteil dich unterstützen? Wo brauchst du aber vielleicht auch einfach mal deine 5 Minuten oder einen Sandsack, gegen den du boxen kannst, um deine Energie loszuwerden? Ja, und dann findet man häufig einen sehr schönen Mittelweg.
Und so ein Sandsack kann ja eigentlich auch jeder ganz gut gebrauchen. Daniel, vielen Dank für das Gespräch und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus der heutigen Folge für euch mitnehmen. Gebt uns gerne Feedback und wir freuen uns natürlich über ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir erscheinen ab jetzt alle 2 Wochen. Weitere nützliche Infos zum Thema dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Da verlinken wir euch auch den erwähnten AOK-ADHS-Elterntrainer und natürlich den Kinderpodcast Flipsi findet's raus zum Thema Wie fühlt sich ADHS an? Ich verabschiede mich schon mal und sage bis zum nächsten Mal bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg.